Eigentlich wollte ich ganz spontan überraschend Frau Stocker-Schwarz damit überraschen zu sagen, ich trete jetzt zurück und überlasse ihr hier die Predigt, damit sie aus der Fülle des freudigen Tages berichten kann. Ich weiß, dass es ein freudiger Tag war, denn wir waren bereits schon um 13:30 eingeladen zum Kaffee trinken. Und die Bibel spricht ja davon, dass man manchmal Engel beherbergt. Und naja, wir wollen nicht da weitermachen. Wir wollen zusammen still sein und Gott bitten, uns zu segnen an diesem Abend und ganz besonders auch unsere Geburtstagskinder. Herr, wir sind manchmal matt und abgeschlafft. Und es ist nicht nur immer körperliche Schwäche, sondern oft haben wir nicht eingehalten die Spielregeln, die nötig sind, um in dem Kampf zu bestehen. Der Kampf, der uns verordnet ist, aufzusehen auf Jesus und nicht matt zu werden. Wir bitten dich, Herr, dass du uns zeigst in deinem Wort, wie unser Leben, auch wenn es Kampf bedeutet, doch bewahrt wird vor Krampf. Und wir wissen das, wie das ist, wenn wir einen Krampf haben, wenn es schmerzlich ist, voranzuschreiten. Löse diesen Krampf, sprich durch dein Wort und segne besonders die, die mitfühlen können, die wissen, wovon wir reden heute Abend und die sich durch dein Wort aufrichten lassen und stärken lassen. Und so bitte ich dich auch ganz besonders, dass du Pfarrer Schäffbuch stärkst in seiner Mission. Du hast ihm einen Auftrag gegeben, du hast ihm eine Gemeinde gegeben, die hinter ihm steht und ihn stärkt, ein Gebet. Und so möchte er in dieser Geborgenheit von dir und dieser Gewissheit, dass wir ihn unterstützen, auch erneut auf Reisen gehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir aufsehen dürfen auf dich. Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Ich möchte eigentlich drei kurze Worte herausnehmen aus diesem so reichen Text. Das sind einmal diese Worte, lasset uns ablegen. Dann lasset uns laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und man müsste hinzufügen, dürfte es sicher auch, und lasset uns aufsehen auf Jesus. Und wenn hier der Schreiber diesen Auftrag gibt und nicht nur mahnend so vor und steht, sagt, jetzt legt mal ab und jetzt schaut mal auf, sondern sich damit einbezieht, dann weiß er, wovon er spricht, denn erfährt er und hat er erfahren an seinem eigenen Leben, ja, wie schwer es ist, eigentlich das zu tun, was er hier empfiehlt. Aufsehen auf Jesus, laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist, und ablegen alles, was uns so träge macht, das sind Aufforderungen, die nötig sind, weil sie uns von Natur aus, von unserem Wesen aus, einfach nicht leicht fallen. Das ist ja interessant, dass wenn wir irgendwo in ein Rennen hineingestellt würden und man würde uns dennoch schwere Pakete aufbürden, aber es wäre die Möglichkeit, sie abzulegen, dann würden wir das natürlich auch sofort tun. Aber in unserem geistlichen Kampf, da tun wir uns schwer, Lasten abzulegen, die uns so bedrücken. Es ist richtig hier vor dem Schreiber, dass er uns auffordert, weil wir uns eigentlich sehr schwer trennen von diesen Lasten, weil wir uns schwer tun, tatsächlich in diesen Kampf hineinzugehen. Und das ist verständlich, wer sucht schon den Kampf? Wir haben viel lieber die Siege. Aber es gibt eben keine Siege ohne Kampf. Viele interpretieren darum im Alten Testament auch die Einnahme des Landes Kanaan falsch, indem sie da von siegreichem Christenleben sprechen und das hineinlegen in das Jenseits. Aber das ist eine Beschreibung eigentlich des christlichen Lebens, in dem wir heute stehen. Eine Illustration dafür. Und auch dort musste das Land eingenommen werden. Gott versprach den Sieg, aber er konnte es nicht vermeiden, seine Leute in den Kampf zu schicken. Und er wollte, dass sie lernen, in diesem Kampf mit Gott zu rechnen. Hier der Schreiber fordert uns auf, diese Dinge zu tun, weil er unsere menschlichen Schwächen und seine menschlichen Schwächen kennt. Er sagt, wir sollen nicht matt werden und gibt hier diesen Hinweis, dass wir tatsächlich gestärkt werden können, wenn wir diese Prinzipien, diese Lehren einhalten. Als ich so über diesen Text nachdachte, dieses Ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, da kamen mir eigentlich zwei Dinge in den Sinn. Das erste nämlich, ablegen alles, was uns beschwert, das sind die Sorgen. Denn Jesus sagt, komme zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Was uns wirklich beschwert in der Nachfolge Jesu, sind die Sorgen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das heißt, ihr, die ihr Mühe habt, selig zu werden, selig darf man ruhig glücklich übersetzen, ihr, die euch schwer tut, euch wirklich am Leben zu freuen. Und das sind ja gerade die Sorgen, die uns das so vermiesen. Nöte, in die wir hineingeraten und damit nicht fertig werden, uns denn besonders nachts, wenn man plötzlich aufwacht und dann darüber anfängt nachzudenken und zu grübeln, dann kommen wir nicht zur Ruhe. Und wenn man nicht gut ausgeschlafen hat, ist man auch den nächsten Tag wieder mies und müde. Und wenn man das ist, dann nimmt man das wieder in die Nacht hinein und so kann sich das ja dann aufbauen. Und jemand sagte mit Recht, man sollte eigentlich genau wie mit Sünden umgeht, mit Sorgen umgeht. Das heißt, Sünden und Sorgen gehören dann nur an einen Platz. Sie gehören zu Füßen Jesu. Sie gehören ans Kreuz gebracht. Sie gehören dort abgegeben und abgelegt. Alle Sorgen sollen wir dort ablegen. Alles, was euch träge macht und schwer macht. Und die Sünde, die euch ständig umstrickt. Und da habe ich immer wieder das Problem mit diesem Text gehabt, dass ich gedacht habe, und ich mochte diesen Text nicht, weil diese Sünde immer so gewisse Schwächen in meinem Leben so besonders hervorrief, so gewisse Sünden in meinem Leben, die einfach nur geöffnet werden dürfen zwischen mir selber und meinem Herrn. Es gab mal zwar die Welle, so die Art, dass man Beichte tun sollte, indem man so vor allen bekennt, nicht nur wie man zu Jesus gefunden hat, sondern so den ganzen Dreck, der in einem steckt, so herausholt und das allen anderen sagt. Es gab eine Bewegung, die das gut fand, die sagte, nur dann ist eine echte Bekehrung, wenn man so seinen ganzen Müll herausgekippt hat. Das macht natürlich irgendwie nicht so sehr Laune für den, der es tut, aber für andere zuzuhören. Darum wurden auch vor Jahren immer ganz besondere Menschen gerne herumgereicht, Zeugnis zu geben. Das waren dann immer solche, die extrem schlimme Dinge gemacht haben. Aber das hat oft die Leute nicht so sehr zurückgeschreckt, als vielmehr gereizt hinzugehen und wenigstens in dem Gehörten, in dieser Vorstellung mitzuleben, wo man ja selber schon viel zu früh Christ wurde und diese schlimmen Dinge nicht gemacht hat. Und manche haben dann bedauert, zu früh sich bekehrt zu haben. Die Sünden, die uns ständig umstrickt, da hat ja jeder so seine Lieblingssünde, oder? Ja, Lieblingssünde ist vielleicht der falsche Ausdruck, denn man hat das ja gar nicht so lieb, aber es klebt trotzdem feste. Nein, er könnte da gar nicht von reden, wenn er nicht das in Verbindung zum Kapitel 11 setzt. Und da ist die Sünde, die uns alle umstrickt, eine ganz bestimmte. Und das ist die Sünde des Unglaubens. Denn er hat vorher in diesem Kapitel ja ganz besonders davon gesprochen, wie wichtig es ist zu glauben. Und setzt zum Kontrast hier die Sünde, die uns alle umstrickt. Dass wir Gott nicht vertrauen. Dass wir ihm nicht glauben. Dass wir sein Wort ständig lesen und studieren und für diese Wahrheiten dogmatisch eintreten, aber letztlich nicht praktisch einsetzen. Das war leicht für den Petrus, den Herrn Jesus zu bekennen, dass er das Wort ist und dass er sich entschieden hat, ihm zu folgen, denn du hast Worte des ewigen Lebens, wir haben geglaubt und erkannt. Du bist Christus, der Herr. der Sohn Gottes, der lebendige Gott. Und im nächsten Moment setzt er im Boot und weckt Jesus und sagt, fragst du nicht danach, dass wir verderben? In anderen Worten, zwischen diesem Bekenntnis, du bist Gott und hast somit auch die Schöpfung in deiner Hand und nichts kann passieren, wenn wir geborgen sind in dir, und der Praxis dann, ist ein großer Unterschied. Und das ist ja, was wir lernen müssen. Und das ist, warum Gott uns manchmal in solche Tiefen hineinführen muss, dass mit tatsächlich das ausgemerzt wird, dass wir nicht im Lichte des Bekenntnisses leben. Und es ist natürlich verhältnismäßig leicht, diese Wahrheiten mit den Lippen zu bezeugen und doch im praktischen Leben es nicht zu praktizieren. Sorgen und Sünden, und besonders diese Sünde, die uns ständig umstrickt, dass wir nicht glauben, was wir glauben. Und das ist, was wir lernen. Deswegen kommen wir zu diesen Bibelstunden, damit wir glauben, was wir glauben. Wir sind manchmal sehr stolz darüber, dass wir richtig glauben und setzen uns dem gegenüber ab, die eben nicht unsere Dogmatik, nicht unsere Lehre haben. Und sind stolz, dass wir es richtig sehen. Aber ich glaube nicht, dass wir es eines Tages getestet werden, beziehungsweise dass eines Tages Gott uns abhakt oder Gott sagt, ja, wie gut und wir waren und sind, dass wir eben den richtigen Glauben hatten. Das ist Gnade. Das ist nicht unser Verdienst. Aber dass wir in diesem Glauben leben, das ist unsere Verantwortung. Lasset uns! Es gibt also die Möglichkeit abzulegen und es gibt die Möglichkeit, das, was uns so umstrickt, vorzuwerfen. Und ich musste eigentlich bei diesem Bild des Ablegens sofort an eine Begebenheit denken, an die Sie vielleicht auch denken, nämlich im Alten Testament illustriert in wunderbarer Weise die Begebenheit von David, der in den Kampf gestellt wird. Und der es wirklich schaffte, etwas Wichtiges abzulegen. Und das, was er ablegte, war die Rüstung von Saul. Das war das Besondere. Ich finde diese Beschreibung dort im 1. Samuel 17 für sehr wichtig zu verstehen, damit wir auch kapieren, was eigentlich hier der Hebräerbrief uns sagen will und was wir in unserem Leben praktizieren müssen. Abzulegen, das, was uns hindert in der Nachfolge Jesu. Abzulegen, das, was uns den Blick betrübt und verschleiert, um Jesus zu sehen. Das, was uns eigentlich in dem uns vorgegebenen Kampf lähmt. Ich möchte darum ein paar Einzelheiten aus diesem 1. Samuel 17 betrachten. Hier geht es um einen Kampf. Und wenn man natürlich diese ganze Geschichte kennt und besonders studiert, geht es nicht nur um eine rein kämpferische Auseinandersetzung zwischen den Feinden Israels und Israel, sondern es geht eigentlich in diesem Kampf und dem verheißenen Sieg darum, dass letztlich Gott geehrt wird. Wenn wir manchmal so unsere Kämpfe, Lebenskämpfe, die wir gestellt werden, auch ein bisschen so betrachten würden, würden wir manchmal nicht so aufsässig sein. Und irgendwie immer wieder fragen, warum Gott? Es ist Geheimnis, ein Geheimnis, dass Gott sich durch solche Auseinandersetzungen verherrlichen will. Hier war es so, dass Saul dieses Volk gegen die Philister führte, weil diese Philister sich erdreisteten, dieses Volk Gottes anzugreifen. Es war verheißen und festgelegt, dass dieses Land in den Besitz des Volkes Israel kommen sollte. Aber die Philister versuchten wieder Grund gut zu machen, zurückzureißen, zurückzugewinnen, was nicht mehr ihnen gehörte. Und es war eigentlich die Aufgabe, und das ist interessant, das einmal zu lesen, es war die Aufgabe des Gesalbten, das Volk Gottes in diesen Kampf zu führen und durch diesen Kampf zu führen, siegreich, damit das Volk Gottes erkennt, wer eigentlich Gott ist unter ihnen. Damit sie nicht nur dieses Lippenbekenntnis haben, sondern eigene Erfahrungen machen mit ihrem Gott. Es steht im 1. Samuel 9, Vers 15, da wird der Samuel hingeschickt und soll den Saul salben. Und hier wird gesagt, wozu? Hier im 1. Samuel 9, Vers 15 steht, und der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan, einen Tag bevor Saul kam und sagte, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin, den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Wozu? Dass er mein Volk errette aus der Philisterhand. Denn ich habe das Elend meines Volkes angesehen und sein Schreien ist vor mich gekommen. Die Salbung zum Fürsten, die natürlich später ihre ganze Erfüllung nur in dem Gesalbten hat, nämlich in Christus, der sagt, ich bin gekommen als der Gesalbte mit dieser Verantwortung, wie es im Lukas 4 heißt, unter anderem die Gefangenen freizusetzen. Saul war gesalbt und hatte die Verheißung Gottes, wenn du dich an die Spitze meines Volkes stellst, an meine Krieger in den Kampf führst, wirst du siegen. Dafür habe ich dich gesalbt. Dafür habe ich dich eigentlich geschaffen, vorhergesehen, befähigt, dass du den Sieg herbeiführst und meinem Volk zeigst, wer Gott ist. Und Saul glaubte dieser Verheißung nicht. Und Saul sah nur seine eigene Befähigung. Er kannte nur das Maß seiner Möglichkeiten und sah, dass es unmöglich ist, aus menschlicher Sicht gegen dieses Riesenheer anzugehen, zumal sie so gut wie keine Ausrüstung hatten. Die Einzigen, die so einigermaßen ausstaffiert waren und ebenbürtig den hochgerüsteten Philistern, war Saul und sein Sohn. Kein Wunder, dass er Angst hatte, gegen diese Überzahl anzutreten. Weil er seinen Blick nur auf die menschlichen Möglichkeiten gerichtet hatte, aber nicht auf die Verheißung Gottes. Weil er in die Kampfbahn geschickt wurde, aber nicht mehr aufsah. Und sich auf Gottes Wort berief. Und so salbte Samuel, ein wenig später den David zum König. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er dem David einige Instruktionen gab, was es bedeutete, ein Gesalbter zu sein. Ob David diese Lektion nachher eingefallen ist, diese Wahrheiten eingefallen sind, denn er sagt als Grund, als nachher er sich bereit erklärt, in den Kampf zu ziehen, und Saul sagt, das ist unmöglich, nur ein bewährter Soldat kann in den Kampf ziehen, sagt er, der Herr hat mich von den Löwen und Bären errettet, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Kann es sein, dass David in diesen Auseinandersetzungen, in seinem Beschützen und Kämpfen für seine kleine Herde Schafe, sich immer wieder bewusst wurde, dass er gesalbt war, und obwohl er sie nicht vorgedrängt hat, um dem König Saul den Rang streitig zu machen, erlebte er, dass Gott zu seinem Wort stand. Und mit dieser Erfahrung und mit dieser Verheißung, dass es der Auftrag Gottes war, dem Gesalbten den Sieg zu geben, ging er in den Kampf. Und jetzt kommt das Interessante. Dass nämlich der Saul, und diese haben wir immer uns herum, ja diesen Saul, der in gewisser Weise fast, möchte ich sagen, in uns, in unserem eigenen Leben das Fleisch repräsentiert. Und das Fleisch ist nicht so sehr die Haut und Knochen, sondern das Fleisch in der Bibel ist eigentlich diese alte menschliche Natur, die dazu neigt, auch wenn sie voll verstanden hat, was Gott in seinem Wort sagt. Und eigentlich total Ja dazu sagt, weil man sich grundsätzlich entschieden hat, diesem Wort zu glauben, doch immer wieder sagt, aber sollte Gott gesagt haben, sollte das so gemeint sein? Sollte man nicht da doch etwas noch auch von der menschlichen Seite her irgendetwas unternehmen? Und ich glaube, dafür steht Saul. David weiß, dass ihm der Sieg versprochen ist. David ist bereit, obwohl er kein geschulter Krieger ist, mit der Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, in diesen Krieg zu gehen. Und Saul sagt, das kannst du schlecht machen. Und das ist natürlich irgendwie was Interessantes dahinter, denn der Saul selbst, obwohl er der Gesalbte war und er hätte den Sieg herbeiführen müssen, er, der Einzige, der eine Rüstung hatte, er wagt es nicht, obwohl er so ein Kopf größer war als die durchschnittlichen Soldaten. Und der David als Teenager wahrscheinlich ziemlich klein, Kopf kleiner war als der Durchschnitt. Jetzt stand da dieser kleine David und dieser große Saul. Und Saul, der dem Wort nicht vertraute, Saul, der nur diese menschlichen Möglichkeiten sah, beschämt von dem David, aber aus Angst im Zugzwang zu stehen, Zeit zu gewinnen, bereit diesen jungen Mann das Vogelfutter den Aasgeiern vorzuwerfen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendein Wunder geschieht und tatsächlich der Sieg errungen werden könnte. Aber dann musste irgendwie eine menschliche Erklärung zu diesem Sieg gegeben werden. Und darum zog er ihm die Rüstung an. Denn hätte David in dieser Rüstung den Sieg errungen, was wäre der Erfolg gewesen? David hätte sagen können, naja, du bist zwar gegangen, der König muss sich schonen, es durfte mir nichts passieren, aber du hast gesiegt, weil ich dir die Rüstung gegeben habe, weil ich dir das Know-how gezeigt habe, weil ich dir den Rat gegeben habe. Und der göttliche Sieg, das Unerklärbare, wäre wieder erklärlich gewesen. Und David gürtete Sauls Schwert und seine Rüstung und mühte sich vergeblich. Das gefällt mir. Das kann man sich ja vorstellen, oder? Zwei Köpfe größer als der David. Denn er war ein Kopf größer und der David wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Und dann diese große Rüstung an, der war ja wie in so einer Blechdose steckte der. Wenn man so in Rheingebiet da so die Ritterrüstungen ansieht. Ich meine, meistens passen wir großen Leute nicht mehr rein. Die waren damals ein bisschen kleiner. Die waren für so einen David zugeschnitten. Aber umgekehrt, wenn ich da ein Kind reinstecke und es klappert denn da so lang und fällt über diese Rüstung. So habe ich diesen, kann man diesen David sehen. Und ganz offensichtlich für alle, die dabei standen, sagt er, das hat keinen Zweck. Ich vermag es nicht. Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legt es ab, nahm seinen Stab in die Hand, wählte 5 glatte Steine von dem Bach und rannte und ging dem Philister entgegen. Wir wissen die Geschichte, wir wissen, wie das weitergeht und wir sehen diesen herrlichen Sieg. Vorher interessant natürlich die Erklärung, warum wir so einen Sieg oder so ein Sieg herbeigeführt werden muss. David sprach zu dem Philister, du kommst mit Schwert und Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes von Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben. Oh, so einen Glauben möchte ich haben, ne? Woher hat er es gewusst? Was ist nun, wenn der Wille Gottes es ist, so dass der Volk Israel zu züchtigen und jetzt haben sie gar keinen Sieg? Das ist ja auch öfter passiert, ne? Sogar die Propheten sagten, ja, geht in den Kampf, ihr werdet siegen. Und prompt wurden sie geschlagen. Soll einer die Wege Gottes verstehen, ne? Das ist ein bisschen viel, David, nicht? Also mindestens hätte er dabei stehen sollen. Also heute, wenn es der Herr will, dann könnte ja sein, dass er es nicht will. Nein, er wusste es. Warum? Ich habe es ihm vorgelesen. Das war die Verheißung Gottes für den Gesalbten. Und die Auszeichnung eines Gesalbten ist, ein Gesalbter rechnet mit Gott. Ein Gesalbter baut auf das Wort Gottes und sein Versprechen. Nicht für irgendwelche Kinkerlitzchen des privaten Lebens, sondern wie es hier drin steht. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, des Gottes von Israel, den du verhöhnst. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinem Leichnam, den Leichnam des Heeres der Philister, heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Darum geht es. Wenn ich es nicht schon geglaubt hätte, wenn ich es nicht selbst erfahren hätte, wäre mir, abgesehen von der Verkündigung, der ich immer wieder folgen darf und dem Wort Gottes, wäre mir der Besuch im Tauernhof ein Zeichen dafür gewesen, dass es diesen Gott gibt. Ist sonst nicht zu erklären, wie Gertrud nicht nur selbst überlebt, sondern die Kraft hat, ein Zentrum zu leiten, die jungen Leute kommen, der Schnee fällt, das war es besonders, dieses Zentrum auszeichnet und wo ihr Mann ein Spezialist war, diese ganze herrliche Umgebung, die Berge und den Schnee und den Winter und den Sommer einzusetzen, um den Menschen nicht nur Gottes Wort zu predigen, sondern sie hineinzunehmen, damit sie erfahren, dass Gott Gott ist. Und er es schaffte, dieses Body, Life and Spirit, dieses Leib, Seele, Geist Programm durchzuführen. Und alles in diesen Bergen und der Schnee und der Sport und die jungen Leute, die in dieses Zentrum kamen, alles musste doch diese Frau immer wieder daran erinnern. Wie herrlich es wäre, wenn jetzt mein Mann da wäre, der sich so auskannte mit der Jugend, der sich so gut auskannte im Wort, der sich auskannte in dem Sport und der es zusammenbringen konnte. Und die es schaffte, diesen jungen Leuten anhand der Lichtbilder, anhand ihrer Erfahrungen in diesem Zentrum, es anzufangen, was damals bis dahin nie in diesem Zentrum war, dass nachmittags vor dem Abendbrot Gebetsgemeinschaft geführt wurde. Und sie leitete jeden Abend diese Gebetsgemeinschaft mit diesen jungen Leuten. Sie sagte, wir brauchen einen neuen Leiter, sagte zu mir, der das Evangelium klar und deutlich sagt, nicht nur hier Betrieb macht, sondern die Menschen zu Jesus führt und sie weiterführt im Glauben. Und ich durfte inne werden, dass Gott Gott ist und Herr ist. Und alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Merken diejenigen um uns herum, dass wir einen Gott haben oder nur, dass wir ein Glaubensbekenntnis haben? Es hat mich so bewegt, es hat mich so getroffen. Er kennt meine Frau, er kennt meine Kinder, er kennt wirklich die Mitarbeiter an mir in meinem Leben. Dass es einen Gott gibt? Oder ist es nur, dass ich einfach eine Theologie habe und davon reden muss, wenn es mal dran ist? Aber nicht nur, dass die Welt es erkennt, sondern damit diese ganze Gemeinde inne werde. Nicht nur die Soldaten hier, sondern mit Gemeinde ist das ganze Volk Israel gemeint, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß siegt, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Woher hat er denn Glauben? Er kannte seine Bibel. Denn das war das Lied des Mose. Das war die Erfahrung, die das Volk Israel gemacht hatte. Die Väter im Glauben gemacht hatten mit Israel, als sie auszogen und in wunderbarer Hand, starker Hand, das Volk errettet wurde. Und Mose davon berichtet hatte, dass das nur geschehen konnte, weil Gott der Feldherr war. Das war nicht plötzlich dem David so irgendwie eingefallen, das war Geschichte. Und er sagt, ich berufe mich auf den Gott der Geschichte. Er kann sein Wesen nicht ändern, er muss zu seinen Verheißungen stehen. Und darum werde ich siegen. Das muss nicht nur die Welt erkennen, das muss die Christenheit erkennen. Das muss die Gemeinde erkennen. Und als sich der Philister aufmachte und auf David zurannte, tat David die Hand in die Hirtentasche, nahm ein Steinchen, schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn. Ich bin immer so begeistert, wenn es eine Sportart gibt, die mich so reizt, ist dieses Biathlon. Nicht? Wenn die da durch die Gegend langlaufen, nicht? Und dann müssen sie sich da hinlegen oder hinstellen und die Knarre nehmen und dann noch so auf so ein Ziel zielen. Mensch, da wäre ich doch völlig außer Puste. Nicht? Der David rennt auf den los, nimmt diesen Stein und nicht? Nur diese Stirn. Na gut, der war ja ein ziemlich großer Kerl, nicht? Mit großen Schädel. Nicht? Also so klein war die Platte auch nicht, aber naja, so dicht ist er wahrscheinlich auch nicht rangegangen. Nicht? Ist immer noch eine Möglichkeit, daneben zu zielen. Nicht? Manche sagen, also ganz sicher war er auch nicht, hat er schließlich 5 Steine, ne, gehabt. Weiß ich nicht, hinten steht so in der Bibel drin, dass da so 5 Riesen vorhanden waren. Ich glaube, der hat gedacht, wenn er den einen umlegt, dann kommt der Bruder, der Vetter und der Verwandte und all so, die da, so diese großen Riesen, die da so auf der Matte standen, ne? Und er hat gedacht, die lege ich alle um. Der war noch nicht mal, dachte, für Gott kein Problem. Für Gott kein Problem. So überwand David den Philister. Wie? Mit Schleuder und Stein? Nein, indem er mit Gott rechnete. Nicht nur mit dem menschlich Möglichen, sondern den Gott Machbaren. Herrlich! Ich bin begeistert und ich würde viel mehr dazu sagen, zu diesem wunderbaren Erfahren, zu diesem Erlebnis, aber ich muss noch ein bisschen weiter gehen. Ganz schnell, denn das ist eigentlich nicht so sehr dabei geblieben und darum ist es die Sünde, die uns ständig umschlägt. Man könnte meinen, jetzt wäre das eine einfache Sache, der David hat es raus. Nein, gucken Sie ganz schnell nochmal in 1. Samuel 27, denn hier geschieht das, was uns ja erschüttert. Da steht nämlich im 27, Kapitel 27, David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages dem Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland, denn wird David, Saul davon ablassen und mich fernerhin nicht mehr suchen in Israel. Hier ist etwas Interessantes. David hatte diese wunderbare Erfahrung gemacht. David hat wirklich das hingekriegt und ist sein Vorbild geworden, wie er sich an Gott hält, indem er endlich glaubt. Und glaubt, was er glaubt, für wahr hält und darin lebt. Und doch musste auch ein David diesen Glauben immer neu beleben. Denn auch er stand unter diesem Prinzip, dass es tatsächlich so ist, dass es eine Sünde gibt, die uns alle tröge macht und die auch nicht Halt machte beim David. Und hier war das Problem. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages dem Saul in die Hände fallen, es gibt nichts Besseres. Und hier ist das große Problem, das uns immer wieder dahin zwingt, in diese Rüstung des Sauls hineinzugehen und sie doch anzuziehen, obwohl wir Erfahrung gemacht haben, damit können wir nicht leben und keine Siege machen. Und das, was wir nicht in unserem Herzen, wie es die Schrift sagt, wie wird ein Mensch seinen Weg unsträflich gehen, mit dem er sich hält an Gottes Wort? Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf das ich nicht wieder dich sündige. Nein, hier nimmt er nicht das Wort zu Herzen, sondern er nimmt das Herz und berät sich mit seinem Herzen. Er dachte in seinem Herzen, da sollte man nicht denken. Im Kopf sollte man denken. Und wer muss den Jeremia lesen und dann hören, was das Herz eigentlich für ein gemeines, heimtückisches, hinterhältiges Ding ist. Ein falscher Ratgeber. Falscher 50er in unserem Leben. Der uns niemals die Wahrheit, das Herz kann uns niemals die Wahrheit sagen. Nur Gottes Wort. Und nur dann wird das Herz einigermaßen auf Spur gehen, wenn es in Einklang gebracht wird mit Gottes Wort. Gott hat verheißen. Du bist der Gesalbte und du wirst auf dem Thron sitzen. Dir wird nichts passieren. Er hatte viele Siegerungen, nicht nur diesen einen mit dem David. Und doch wurde er langsam mürbe und matt und schwach und hatte nicht mehr die Kraft aufzusehen. Sondern beriet sich mit seinem eigenen Herzen. Und es wäre schön, und wir müssten sicher mal an einer bestimmten Stelle mal durchgehen, wie er sich da rauszieht und wie er sich mit sich selbst argumentiert und rechtfertigt, Wege zu gehen, die Gott nie ihm gewiesen hat. So ließ er sich aus der Bahn des Kampfes hinauswerfen. Er war kampfesmüde. Und dachte in seinem Herzen, ich werde doch, und es gibt was Besseres zu tun, als das, was der Prophet ihm vorher nämlich gesagt hatte, in den Kampf zu gehen. Nein, er war müde und wollte raus. Und erst als er dann in ganz, ganz große Bedrängnis ist, und da muss Gott ihn hinführen, wenn schon, dann ganz müde werden, ganz matt werden, damit man sich endlich wieder besinnt. Und da finden wir die Antwort im 1. Samuel 30, als tatsächlich sogar nachher nicht nur die Feinde, sondern er wollte den Feinden entziehen und merkt plötzlich, dass sogar seine Freunde ihm zu Feinde werden. Da steht er in Vers 6, 1. Samuel 30, 6, und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Und dann kommt das, dass David wieder eine Erweckung erlebt in seinem eigenen Leben. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Er schaute wieder auf. Er rechnete wieder mit Gott. Es gab nichts mehr. Er konnte nicht mehr fliehen. Er konnte nichts mehr machen als kapitulieren. Aber bevor er vor diesen Menschen kapitulierte, kapitulierte er vor Gott und ließ Gott wieder Gott sein und Gott führte ihn zu diesem Sieg. Er stärkte sich in seinem Herrn. Ich habe ein bisschen von dem gesehen, nicht nur in der Theorie des Wortes, nicht nur in den Beispielen dieser Heiligen in der Galerie, sondern im Leben eines Menschen, was es heißt, sich zu stärken, indem man ablegt, alle Sorgen Jesus zu Füßen legt. Indem man die Sünde, die uns so umstrickt, der Unglaube, ihn ebenfalls zu Kreuz trägt. Und dann sich erneut in dieses Rennen hineinstellen lässt, um zu erfahren, dass nicht nur das menschlich Mögliche unsere Erfahrung sein soll. Das, was verständlich ist und kalkulierbar ist. Oh, Gott soll segnen. Aber nein, Gott sagt dich mehr, viel mehr in deinem Leben. Ich werde dir Sieg geben und das bedeutet, dass du das göttlich Machbare erfährst. Und mit dieser Stärkung wollen wir uns ebenfalls stärken lassen in unserer Mattigkeit. In der Bibel steht, so überwand David, indem er ablegte diese menschlich gemachten Möglichkeiten und sich auf Gottes Machbares konzentrierte. Saul war ein Gesalbter, aber er lief nicht und lebte nicht in dieser Salbung. David war ein Gesalbter und er besann sich auf seine Salbung. Tun wir es auch? Die Bibel spricht davon, dass wir als Christen Gesalbte sind durch den Heiligen Geist. Möchten wir es lernen, abzulegen, aufzuschauen auf Jesus und in diesen Kampf zu gehen, denn das ist der größte Kampf, nicht der Sieg, den wir erringen müssen, sondern der Sieg ist dann schon errungen, wenn wir ablegen, was abzulegen ist und aufsehen, wo wir hinzusehen haben. Das ist der Kampf. Wir wollen darum beten, dass Gott uns diese Lektion immer wieder klar macht, mit ihm zu rechnen, damit die Welt inne werde und die Gemeinde, dass Gott Gott ist und lebt. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, das möchte ich lernen, abzulegen und aufzusehen. Ich verstehe ein bisschen mehr, Herr, was es heißt, in diesen Kampf gestellt zu werden. Ein Kampf, der kein Krampf sein darf, weil er ein Kampf des Glaubens ist. Und wir es lernen, in diesem Kampf wirklich mit dir zu rechnen. Und so möchte ich dich preisen, Herr, dass auch uns dieser Sieg gegeben wird. Und darum auch nicht beten wollen, Herr, dass du uns aus dem Kampf ziehst, sondern dass du uns in diese Arena gestellt hast, damit die Welt erkennt, wer du bist und dich ehren muss und dich respektieren muss. Und so wollen wir dir danken, dass du uns unter diese Zeugen gestellt hast, solche, die mit uns leben und solche, die in der Geschichte und dein Wort uns Mut machen wie ein David, mit dir zu rechnen, mit dem göttlich Machbaren. Dafür möchte ich dich preisen und dich ehren und dir Dank sagen. Amen.